Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine hier. Mir virtuell zugeschaltet sind zum einen Julius. Hallo Julius.
Hallo Sebastian.
Und der gute Markus. Hallo Markus.
Hallöchen.
Ich sehe, bei Markus werden die Haare genau wie bei mir auch irgendwie immer länger, während Julius irgendwie offensichtlich doch eine Frisiermaschine zu Hause hat.
Oder? Ah, verdächtig.
Ja, meine Frau hat mir die Haare geschnitten.
Mehrmals.
Das ist sehr praktisch.
Okay, das ist wirklich sehr praktisch, ja. Aber wir wollen heute nicht über Frisuren sprechen, sondern wir werden ominöserweise die ersten zwei Regeln von Tyler Durden brechen, denn wir werden über den Fight Club sprechen. Und da dieser Film schon ein bisschen sehr viel älter ist, sage ich auch jetzt direkt Spoilerwarnung. Also wir werden zwar nicht sofort die großen Spoiler raushauen, aber es wird sich bei diesem Film nicht vermeiden lassen, dass wir über das Ende sprechen und überhaupt, aber ich denke mal, jeder da draußen, selbst wer den Film nicht gesehen hat, wird wahrscheinlich schon wissen, so halbwegs, was der große Twist des Films ist. Trotzdem, Spoilerwarnung, wir reden über Fight Club, der Film ist schon sehr, sehr alt, deswegen glaube ich, können wir das ohne Probleme so machen. Und ja, trotzdem, für alle, die noch gar nicht wissen, worum es geht. Markus, erklär den Leuten doch mal, was ist denn dieser Kampfclub?
Du überfällst mich immer wieder darüber und ich bin jedes Mal überrascht. Ich bin jedes Mal überrascht. In dem Film passieren Dinge. Wir haben einmal den von
Unglaubliches Edward Norton, passieren Dinge.
Edward Norton gespielten Erzähler, der im Film eigentlich keinen richtigen Namen hat. Also er wird öfter mal, wenn Leute darüber sprechen, als Jack bezeichnet. Weil er sich da auf so einen Artikel bezieht in dem Film, ist jetzt auch egal, eigentlich hat er keinen Namen. Der steckt so ein bisschen fest in seinem Bürojob, ist unzufrieden, leidet unter Schlaflosigkeit und jammert darüber ein bisschen rum und wird dann von seinem Arzt quasi gesagt, ja, wenn er richtiges Leid mal erfahren will, dann soll er mal zu Selbsthilfegruppen gehen, von Leuten, die quasi Tode, so Krebs haben oder andere todbringende Krankheiten. Da wird er irgendwie süchtig danach und verliert sich so darin und ich weiß jetzt gar nicht, wie weit ich aushören soll, aber eigentlich läuft es am Ende darauf hinaus, dass er Tyler Durden kennenlernt, bei einem Außeneinsatz, der ihm quasi eine neue Sicht auf die Welt eröffnet, der quasi sagt, er soll auf alles pfeifen, wonach so der moderne Mann aktuell strebt. Und dann gründen sie zusammen einen Fight Club, indem sie quasi Tylers Ansichten da irgendwie verbreiten wollen und sich gegenseitig prügeln mit Leuten und einfach mal die Sau rauslassen wollen. Und das gerät aber mehr und mehr außer Kontrolle und wird zu was Größerem, was dann so die Grundfeste der Gesellschaft erschüttern soll, im Grunde. Passt das so ungefähr?
Ich glaube, das kann man so sagen. Ich denke mal, man kann es so sagen. Ja.
Also, alles klar.
Wir wollen ja nicht schon am Anfang zu viel verraten, auch wenn die Spoilerwarnung schon draußen steht, aber passt erstmal so. Ich muss ja gestehen, ich habe den jetzt am Wochenende, glaube ich, das erste Mal seit 10 Jahren, 15 Jahren wieder geguckt. Wie war es bei euch so? War es jetzt auch so quasi für den Podcast das erste Mal seit Ewigkeiten wieder?
Ja. Auf jeden Fall. Ich komme mir langsam auch schon vor, irgendwie wie so eine kaputte Schallplatte, weil ich das immer wieder sage in diesen Podcast-Sendungen. Ich glaube, bei Gladiator war das schon so und bei Predator und sowas. Mhm. Weil es halt irgendwie, das sind genau diese Filme, über die wir jetzt hier häufig sprechen. Die, natürlich hat man die alle gesehen, aber es ist wirklich gefühlt das erste Mal, dass ich mir wirklich hingesetzt habe und den Film von Anfang bis Ende bewusst geschaut habe, vor allem in diesem, jetzt natürlich über einen Streamingdienst heutzutage und sowas, aber ich weiß auch nicht, ob ich bei Fight Club schon jemals irgendwie mir die DVD zu Hause eingelegt habe oder ob ich den eigentlich auch immer so im Fernsehen geschaut habe oder sowas. Und es war auf jeden Fall, es ist schon immer irgendwie ein besonderes Erlebnis, dann so ein Film, erst recht mit so langer Pause, also mir ist es bestimmt auch 10 oder 15 Jahre her, dann mal richtig zu schauen und halt von Anfang bis Ende so, als hätte man ihn damals im Kino geschaut, was ich nicht habe, weil ich dafür viel zu jung war damals.
Ich auch. Nee, bei mir ist es ähnlich und doch ein bisschen anders. Es ist schon ein Weilchen her, dass ich den gesehen habe. Ich weiß jetzt nicht wieder, ich glaube nicht ganz so lange, aber ich habe ihn damals wirklich sehr oft gesehen. Also es ist auch tatsächlich einer meiner All-Time-Favorite-Filme, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Und ich habe ihn wirklich ziemlich oft gesehen. Und ich habe gestern auch tatsächlich, also vorbildlich für den Podcast, habe ich ihn natürlich jetzt trotzdem nochmal geschaut. Aber es war wirklich noch relativ viel präsent, aber wie Julius auch sagt, man guckt dann doch irgendwie ein bisschen anders jetzt drauf nach den Jahren und wenn man das jetzt quasi nochmal so ein bisschen als Vorbereitung auf den Podcast sieht, also so ein paar Sachen wurden dann doch nochmal bewusster, aber er war tatsächlich noch relativ eingebrannt bei mir. Und ich habe gestern tatsächlich nicht über einen Streamingdienst geguckt, sondern meine gute alte DVD eingelegt, weil Streaming ist, glaube ich, gerade, um das schon mal als Service hier zu sagen, glaube ich, gerade bei Prime, ne, im Abo.
Genau.
Aber da nur auf Deutsch.
Ja.
Ich habe ihn tatsächlich auch bisher nur auf Deutsch gesehen, weil so lange ist es dann doch schon her, da hatte ich Filme noch nicht so viel auf Englisch geschaut. Wollte ihn dann aber jetzt auch doch mal auf Englisch gucken und habe dann deswegen mich für die DVD entschieden. War erstmal geschockt, als die Studio-Logos kamen, dachte, oh, DVD geht gar nicht mehr. Aber im Film selbst ging's dann auch. Passt auch ganz gut zu dem Look, wenn das alles so ein bisschen noch kriselig ist und so.
Ja, aber, ich hab den aber auch auf DVD. Ich habe sogar so eine schicke Sonderedition, die ich mir damals, glaube ich, irgendwie 2001, 2002 irgendwie gekauft hatte. Und ja, bei mir ist es so ähnlich wie bei Markus. Also ich habe den früher auch, also als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich echt einfach nur baff. So, es war so, was für ein krasser Film. So. Ja. Und dann habe ich den halt auch damals immer und immer wieder geguckt. Und ja, jetzt auch so, wie ihr beide auch, so bewusst das erste Mal. Aber ja, reden wir jetzt mal nicht über, wie toll, wie lange wir schon den Film nicht mehr gesehen haben, sondern reden wir mal über den Film. Was ich ja sagen muss, für mich war Fight Club so die erste Begegnung tatsächlich mit Edward Norton, den ich vorher, also wie gesagt, damals gar nicht so richtig als Schauspieler irgendwie so auf dem Schirm hatte. Und ich fand ihn damals schon immer toll in dieser Rolle des Erzählers, der so, ja, so diese erste Weltprobleme hat. So, ne? Ich liebe diesen Shot am Anfang, wenn er so erzählt, naja, meine Wohnung sieht aus wie Seite 83 in dem Katalog und dann fährt die Kamera so rum und du siehst halt wirklich, und das Schlimme ist, es ist ja heute genauso, also wenn ich mir meine Wohnung angucke, sie ist gefühlt eine Katalogseite aus einem sehr bekannten schwedischen Möbelhaus irgendwie, weil irgendwie so gefühlt auch so jedes zweite Möbelstück irgendwie von da kommt. Und ich fand diese Figur immer so faszinierend, so, weil ich meine, eigentlich hätte er keinen Grund, sich wegen irgendwas zu beschweren. Er hat ein schönes Haus, er scheint ja eine schöne Wohnung, scheint ja offensichtlich genug Geld zu verdienen. Ihm geht's ja nicht schlecht, aber trotzdem ist da ja irgendwas, was ihm fehlt und woraufhin er ja dann was Neues sucht. Wie ist Edward Norton so in euren Augen?
Er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Schauspieler, weil er, glaube ich, auch, obwohl er jetzt bestimmt mittlerweile auch so 40, 50 in dem Dreh ist, verhältnismäßig wenige Filme gemacht hat, einfach, weil er, glaube ich, einfach jemand ist, der seine Projekte immer sehr, sehr sorgfältig aussucht und halt eben nicht so einer ist, der drei Dinger im Jahr runterkurbelt oder sowas oder halt noch mehr oder was, sondern deswegen hat man ihn auch wirklich relativ selten gesehen. Aber dafür sind es eigentlich immer irgendwie Filme, die einem im Gedächtnis bleiben oder die irgendwie was Besonderes sind. Vielleicht jetzt der Hulk-Film, der erste aus dem MCU, nicht so sehr.
Bleibt auch im davon. Gedächtnis, als erster komischer MCU-Film.
Genau.
Also beziehungsweise der zweite Film nach Iron Man, aber der erste komische halt. Ja, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Also ich war zumindest zu der Zeit, ich weiß nicht, ob erst bei Fight Club schon auch großer Edward Norton-Fan. Also er hat ja auch wirklich einen Lauf, gerade in den 90ern. Also wie Julius sagt, er wählt immer noch die Rollen relativ sorgfältig aus und macht immer noch öfter noch gute Sachen. Aber gerade in den 90ern war er dann so Schlag auf Schlag irgendwie mit Larry Flint, American History X und das und so. Und ich glaube, ich habe sogar die anderen Sachen schon vorher gesehen. Also einer der ersten Filme tatsächlich, glaube ich, die ich gesehen habe, war wirklich Zwielicht aus dem, ich glaube von 92 oder so, mit Richard Gere, wo die Rolle ja, also im Grunde ist das ja eine ähnliche Thematik, wenn man jetzt schon den Twist ein bisschen vorwegnehmen will, wird aber ganz anders gedreht in Zwielicht. Und da war er halt schon fantastisch. Also es ist auch immer so erstaunlich, ich weiß auch gar nicht, ich kann das gar nicht so genau beschreiben. Er wirkt immer so, schafft so eine Balance zwischen irgendwie so zerbrechlicher Typ, aber doch krasser Motherfucker. Ich weiß nicht, also irgendwie kriegt er das ganz gut hin, die beiden Seiten. Und in dem Film, hier bei Fight Club, wird es natürlich auch direkt dann irgendwie noch expliziter verkörpert, sag ich mal, als er es sonst selber für sich alleine.
Ja, vor allem, ich finde es halt schön, wir haben halt dieses Kontrastprogramm zwischen diesem sehr schmächtigen Edward Norton und dann Brad Pitt, wo ich jedes Mal, wenn ich mir denke, wenn der Junge sein Shirt auszieht, so, ich selbst als Mann so da sitze, boah, Also, kann man sich schon sehen lassen. Und wo ich mir denke, okay, wenn ich mir Once Upon a Time in Hollywood angucke, jetzt der letzte, sein letzter großer Auftritt bei Tarantino, selbst wenn er mit 50 noch sein Hemd, sein T-Shirt aussieht, denke ich mir, oh, also ja. Hashtag Bodygoal. Ne?
Kann sich immer noch sehen lassen. Und dabei sagt er auch in Fight Club irgendwas mit Selbstverbesserung, ist was, Masturbation oder irgendwas.
Ja, genau.
Ja,
selbst. Das ist einer von den vielen interessanten Gegensätzen dieser Figur. Ich meine, das ist Tyler Durden, ist natürlich, da können wir bestimmt später nochmal ausführlicher drüber reden, ist natürlich eine verdammt coole Socke und Brad Pitt spielt ihn einfach unfassbar cool und so, das ist natürlich völlig klar. Aber er ist halt auch eine Figur, die ein ganz schöner Heuchler ist eigentlich, wenn man so, gerade an diesem Calvin Klein Unterwäsche-Beispiel, was wir gerade angesprochen haben, wird das ziemlich deutlich. Ich meine, er sieht halt einfach aus wie gemeißelt, wie so eine griechische Statue und macht sich irgendwie darüber lustig, dass die Calvin Klein Models genauso aussehen. Also es ist halt irgendwie... Naja, da wird es halt auch schon früh angedeutet, dass das nicht so ein ganz so toller Held ist, wie er vielleicht scheint, Tyler Durden.
Was ich gestern irgendwie noch gelesen habe, dass sie während der Dreharbeiten haben sie wohl gesagt, okay, Edward Norton hungert sich mehr und mehr so ein bisschen runter, damit er so ein bisschen verzweifelter und abgefuckter irgendwie aussieht, während Brad Pitt halt fleißig ins Studio gegangen ist und trainiert hat und schön unter der Sonnenbank lag, so damit du halt so wirklich diesen totalen Kontrast hast, ne? Weil ich meine, selbst wenn wir am Ende diesen großen Twist haben, finde ich, wird es irgendwo ja nochmal offensichtlicher. Und okay, wir hauen den großen Twist jetzt einfach mal raus. Also
macht es, glaube ich, einfacher.
Ja, genau. Edward Norton hat sich Tyler Durden quasi irgendwo nur selbst eingebildet, so als die perfekte Version von sich selbst, die halt aus allem ausbricht, die gegen das System ist, so ein bisschen so ein kleiner Anarcho, der irgendwie einfach macht, worauf er gerade Bock hat und sich nicht wie Edward Nortons namenloser Erzähler irgendwie in sein Schicksal fügt. Und da passt dieses Heuchlerische, glaube ich, irgendwie wo ganz gut, weil es ja so die zwei Seiten sind, die quasi Edward Nortons Erzähler halt hat. Auf der einen Seite hasst er das, auf der anderen Seite ist er aber irgendwo wahrscheinlich auch schon so geprägt davon, dass er trotzdem irgendwie so aussehen möchte, selbst wenn er die ganze Zeit verzweifelt versucht, da auszubrechen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist einfach eine sehr spannende Dynamik halt. Und es wird ja, glaube ich, in einer Stelle im Film sehr gut auf den Punkt gebracht, wo er halt dann eben so sagt, sowas von wegen, irgendwie du hast mich erschaffen, als quasi so, wie du gerne aussehen würdest, so wie du gerne dich geben würdest und so wie du gerne vögeln würdest oder wie sowas in die Richtung. genau das ist halt einfach Brad Pitt in dieser Rolle.
Ja, es ist halt, es ist im Grunde auch in ihm da diese Ambivalenz, die sich ja irgendwie durch den ganzen Film zieht. Das macht ja im Grunde den ganzen Film aus auf verschiedenen Ebenen, ob es jetzt bei den Figuren ist oder tonal auch. Also ich meine, der ist absolut bedrückend im Grunde auch, aber er ist auch verdammt witzig, der Film. Also,
total.
Und kriegt das aber perfekt hin in dieser Balance und inhaltlich halt auch. Also Julius hat ja auch schon gesagt, ich meine, Tyler Durden ist irgendwie eine coole Socke und wird auch von Leuten kultisch verehrt im Film selbst. Das muss er ja auch sein, um diese Bewegung irgendwie rechtfertigen zu können, dass das zustande kommt. Aber er ist eigentlich auch ein ziemlicher Arsch und hat halt, macht halt krassen Scheiß und so, ne? Also im negativen Sinne jetzt. Und genau, und das kann man inhaltlich eben so sehen. Also auf einer oberflächlichen Ebene finden Leute das halt einfach nur geil, was er macht. Aber im Grunde, durch diesen satirischen Ansatz, den der Film ja schon irgendwie hat, wird es ja eigentlich umgekehrt, wenn man sich das mal ein bisschen genauer anschaut alles. Also
Satire ist ja eigentlich so ein passender Ansatz, Markus, weil als der Film damals 1999 rauskam, waren die Kritiker ja sehr gespalten, was diesen Film angeht. Ne? Es gibt ja die einen, die vergöttern den und geben halt 5 von 5 Sterne, wie so eine kleine Filmseite namens filmstarts.de. Und dann gibt es natürlich auch wieder Leute, die das Ding verteufeln, gerade wegen so Aussagen, die ein Tyler Durden macht. Das wird dann immer, ich habe auch gelesen, wie das denn alles natürlich wieder hochphilosophisch, Tyler Durden als der Übermensch von Nietzsche und solche Sachen und natürlich so dieses, so der Aufruf zum Anarchismus und wir sprengen das System, weil dieser Fight Club entwickelt sich ja später ja noch zu diesem Project Mayhem, wo sie dann ja wirklich versuchen, irgendwie so ein bisschen das System aufzubrechen. Wie steht ihr zu dieser Diskussion? Ist es eine gerechtfertigte Diskussion, die man bei diesem Film einfach irgendwo auch führen sollte? Interpretiert sie zu viel in diesen Film rein? Oder ja, wie seht ihr das?
Also ich glaube schon, dass Fight Club ein Film ist, den manche Leute, und ich weiß gar nicht, ob ich mich da selber von ausschließen würde, also als ich den vor 10 oder 15, 20 Jahren zum ersten Mal gesehen habe, den manche Leute vielleicht aus den falschen Gründen cool finden oder wo sie nicht weit genug so darüber nachdenken, was eigentlich, dass eigentlich dieser Fight Club sich irgendwann zu einem Kult entwickelt und dann später zu einer Terrororganisation.
Ja.
Und da können sie noch so viel sagen, nein, es kommt niemand zu Schaden. Also wenn du halt irgendwie am Schluss 5 Gebäude oder 6 Gebäude mitten in der Großstadt sprengst, da wird schon niemand zu Schaden kommen. Und sei es indirekt dadurch, dass dann halt Leute entlassen werden oder so. Also je nachdem, wie weit man das halt denkt. Und dann, glaube ich, kommt es halt darauf an, was man sozusagen dem Regisseur oder den Filmemachern zutraut, ob man sozusagen David Fincher zugesteht, dass er das alles natürlich nicht als kultische Heldenverehrung von so einer mindestens umstrittenen Figur wie Tyler Durden inszeniert, sondern halt eben sehr wohl mit einem satirischen oder mit einem Hintergedanken dahinter. Und man muss natürlich halt auch einfach dem Publikum zutrauen, dass es halt dann, wenn vielleicht nicht beim ersten Mal schauen, aber mit ein bisschen, wenn man dann halt irgendwie selber auch älter wird oder so, dann halt irgendwann selber denkt, ja, vielleicht ist Tyler Durden doch gar nicht so cool, wie ich früher gedacht habe oder so.
Ja, das macht es ja gerade so spannend, hatte ich ja kurz zumindest schon angesprochen. Also die Diskussion an sich ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Also du kannst schon bestimmte Sachen da drin sehen, aber meiner Meinung nach, wenn man da halt ein bisschen mehr drüber sich mit befasst, dann sieht man halt auch die andere Seite oder diesen Einschlag, diesen satirischen Einschlag, der manchmal auch selbst von Kritikern gerne ein bisschen übersehen wird. Genau, und das hatten wir jetzt auch schon. Also Tyler ist halt schon irgendwie auch eine coole Socke. Ich glaube, David Fincher hat auch gesagt, er will schon, dass das Publikum ihn lieben soll, und so wird er halt auch dargestellt. Und er soll ja gerade das verkörpern. Das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, gerade das so eine coole Seite von Edward Nortons Figur im Grunde, dem die Leute einfach blind folgen. Aber es entwickelt sich halt alles, also so krass, wie das sich das entwickelt, kann man ihn am Ende eigentlich nicht mehr cool finden und ist dann auch ganz froh, wenn er weg ist.
Ja, klar. Ja, also es stimmt schon, ne? Man muss natürlich irgendwie reflektiert auch diesen Film einfach schauen. So als, natürlich ist es ein toller Unterhaltungsfilm, aber es sind auch irgendwo so, ja, ich möchte nicht sagen Weisheiten des Lebens, aber irgendwo kann man sich ja schon vielleicht so in bestimmten Sachen wiederfinden.
Ja,
und
ja, das ist,
ich finde
genau,
gerade die Tatsache, dass halt Edward Nortons Erzähler die eigentlich nie einen Namen bekommt, ist es ja auch, glaube ich, einfach so ein bisschen dieses Stilmittel zu sagen, okay, du kannst dich da halt reinversetzen. Egal, wer da jetzt vom Fernseher sitzt, irgendwo findest du so eine Nuance, wo du sagst, ja, stimmt, ja, das ist bei mir vielleicht auch irgendwie so. Ne? Natürlich ist es jetzt kein Aufruf, keine Ahnung, dass wir den Filmstarts Fight Club gründen, obwohl die Idee irgendwo auch ein bisschen lustig wäre. Oder dass wir jetzt irgendwie anfangen, da irgendwie, keine Ahnung, Häuser anzuzünden oder Autos kaputt zu machen oder so. Aber natürlich ist die Gefahr immer da, dass Leute sowas als Inspirationsquelle ansehen oder
ja,
keine
das
Ahnung
ist,
was.
Das ist, ne? Genau, das ist halt auch ein guter Punkt. Ich meine, das fußt natürlich auf so Ansichten oder Sachen, wo sich Leute wiederfinden oder die sogar generell vernünftig kriegen. Ich meine, klar, Konsumkritik, Gesellschaftskritik, Systemkritik kann man in unserer Gesellschaft, also hat berechtigte Punkte definitiv. Das ist ja immer das Gefährliche. So erreichst du ja dann so Massen irgendwie. Und aber im Grunde ist er halt im Hintergrund, also Tyler jetzt die ganze Zeit schon manipulativ und nutzt es dann für seine Zwecke aus. Aber so entstehen halt solche Bewegungen. Die fußen halt auf Sachen oder sprechen, reißen so viele Themen an, dass du eben genug Leute da irgendwie ins Boot holst. Und im Kern stecken da bestimmt auch ein paar smarte und intelligente Sachen drin. Aber am Ende wird das dann halt irgendwie ins Falsche verkehrt, sag ich mal.
Ja, also ich fand das auch sehr interessant, jetzt, als ich den Film gestern nochmal geschaut habe, darüber nachzudenken, wie weit man sozusagen noch mit Tyler mitgehen würde, bis zu welchem Punkt. Das ist eigentlich ein ganz interessantes Gedankenexperiment. Also, und ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich, glaube ich, immer früher aussteige schon. Also, wie ihr beide schon richtig gesagt habt, klar, irgendwie unser kapitalistisches System ist nicht so geil in großen Teilen und sowas, und wir machen irgendwie gerade noch den Planeten kaputt und so. Aber eine richtige Alternative ist das, was Tyler halt am Schluss macht, irgendwie auch nicht, ne? Und so. Und dann ist halt, bis zu welchem Punkt stimmt man ihm noch zu? Und ich meine, so, ja, irgendwie sich darüber lustig machen, dass man irgendwie sich sein Zuhause schön einrichten will und sowas. Ich meine, ich lebe auch ganz gerne eigentlich in einer schönen Wohnung, die ganz schön eingerichtet ist und so. Da kann ich eigentlich jetzt nicht, kann ich mich jetzt eigentlich nicht von frei machen und so. Also, ja, es ist auf jeden Fall spannend, und ich denke, da wird auch jeder sozusagen einen anderen Punkt haben, wo er dann abspringt, hoffentlich früher oder später auf jeden Fall abspringt.
Spätestens, wenn es dazu kommt, dass man das wunderschöne Gesicht von Jared Leto zu Moose legt, das geht nicht. Also ich meine,
ja, das habe ich übrigens
Du sagst, das ist der Punkt, wo ich noch dabei bin, dachte ich, jetzt kommt
es. Nein, wir können nichts gegen Jared Leto sagen. Und ja, ich war auch für alle da draußen, die es irgendwie so gar nicht mehr auf dem Schirm hatten, ich hatte es auch nicht mehr auf dem Schirm. Ja, Jared Leto spielte so eine Mini-Rolle als Angel Face mit den blondiertesten blonden Haaren, die ich je auf seinen Kopf. Ja, und auch seine Augenbrauen. Sehr lustig, sehr amüsant irgendwie so, weil man denkt so, okay, krass, ja, so ein Jared Leto hat schon früher irgendwie so in kleinen, feinen Sachen irgendwie mitgemacht so, und ja, lange bevor er der Joker wurde, hat er auch noch gutes Zeug gemacht. Obwohl ich ja seinen Joker immer mag, ne? Also ich bleib ja dabei. Also,
fand ihn ja also für mich wäre, um noch kurz den Gedanken zu Ende zu bringen, ich glaube, für mich wäre spätestens, wo es darum geht, wenn mich jemand fragen würde, hey, willst du mir mal so richtig auf die Fresse hauen? Da wäre, glaube ich, spätestens für mich der Punkt erreicht, wo ich
das aussteigen schon, würde. Schon ein ziemlich früher Punkt in dem Film.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Also ich würde auch nicht so leben wollen, wie Tyler lebt. Also in dieser runtergekommenen Bude, das ist irgendwie sowas, das vielleicht irgendwie mega, mega cool vorkommt in so einem gewissen Alter. Naja. Aber ich bin mittlerweile, glaube ich, auch alt und spießig genug, dass ich das
genau. Nicht es ist aber auch schon krass. Es ist aber auch einfach schon krass inszeniert. Du sprichst es ja an. Also dieses Haus ist auch einfach absolut geil irgendwie. Also du irgendwie schmeckst, fühlst und riechst du das auch die ganze Zeit in dem Film. Also es ist echt so abgefuckt. Also gleichzeitig ist es dieser Rückzugsort, wo sie im Grunde machen können, was sie wollen. Aber es ist auch so ungemütlich und irgendwie verdammt eklig. Aber das ist auch, ja, also der geht auch wieder irgendwie so, ich finde das ja immer so auch toll, und das passt in dem Film eigentlich auch ganz gut, wenn Form und Inhalt irgendwie so gut zusammengehen. Ja. Und das
also
ist
ich halt glaube, auch. Ich glaube, wenn wir jetzt mal bei hier Geständnissen sind, die Julius jetzt hier angeregt hat, wo er aussteigen würde, ich glaube, der Punkt, wo ich mir unwohl vorgekommen wäre diese eine dieser ersten Aufgaben gewesen, wo Tyler ihnen sagt, okay, ich will, dass ihr mit einer wildfremden Person einen Streit anfangt, in einen Kampf geratet und dabei verliert. Und ich meine, ich liebe diese Szene, wenn der Typ, der da mit dem Wasserschlauch die Leute nachspritzt und dieser Priester dann so der Erste ist, der ihm so wirklich auf die Fresse haut. Es ist einfach, da kommt halt so wieder dieses Komödiantische in diesem Film auch durch. Ja. Aber das wäre, glaube ich, so der Punkt, wo ich sage, okay, wenn ich mir selbst wehtun möchte, gut, dann lasse ich mir halt irgendwie auf die Fresse hauen. Aber ich will jetzt nicht anfangen, irgendwie plötzlich, hey du, komm, ich trete dich mal oder irgendwie sowas.
Oder bespritze dich mit einem Wasserschlauch.
Genau.
Ja, nee, da wäre ich auch spätestens raus. Ich versuche ja so schon Streit immer zu vermeiden, ganz feige. Ich bin absolut kein Podcast-Material. aber das wäre auch nicht meins, glaube ich. Selbst gegenüber Priestern nicht.
Ja, das ist gut. Was haltet ihr denn eigentlich von der Aussage, die der Regisseur David Fincher, für alle da draußen, hat Alien gemacht, er hat Seven gemacht. Ich meine, das ist sein vierter Film, glaube ich, ne? Fight Club, ich glaube, sein erster großer Film war ja Alien 3, wo er ja als junger Regisseur ziemlich viele Schwierigkeiten hatte, weswegen Alien 3 ja auch wirklich eher so ein, naja, okay, Film ist irgendwo.
Naja,
mindestens umstritten, sagen wir mal so.
Genau, und sagen wir es mal so, dann, ja, wie gesagt, falls wir uns über die Alien-Filme mal hier streiten sollen im Podcast, sagt es sehr, sehr gerne an und schreibt uns eine E-Mail an leinwandliebe@filmstarts.de, weil es scheint mir schon, dass wir spätestens bei Alien 3 hier wirklich eine interessante Diskussion führen werden. Und wer weiß, wie es dann mit Alien 4 weitergeht. Genau, danach hat David Fincher den großartigen 7 gemacht, den wunderbaren Thriller mit Morgan Freeman und Brad Pitt. Dann kam The Game mit Michael Douglas und auch Sean toll. Penn. So ein Film, den ich finde, ich habe ihn jetzt vor kurzem noch mal geguckt, mittlerweile finde ich ihn irgendwie nicht mehr so geil.
Aber also, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen.
Ja, also ich habe, wie gesagt, früher fand ich ihn wirklich sehr, sehr stark. Mittlerweile finde ich,
jetzt traue ich mich nicht mehr.
Können wir auch einen Podcast irgendwie, glaube ich, mitfüllen? So dieses, so die Kindheitserinnerungen, die man hat an Filme, ja. Und wenn man sie jetzt nochmal guckt.
Ja,
naja, auf jeden Fall nach The Game kam dann Fight Club. Und David Fincher hat zu Fight Club, der ja übrigens auf einem Roman basiert. Also letztendlich müssen wir quasi alles über Tyler und den Erzähler, müssen wir Chuck Palahniuk oder wie man auch immer ihn richtig ausspricht, in die Schuhe schieben, weil er hat sich das Ganze ausgedacht und er ist ja als Schriftsteller auch sehr umstritten und auch häufig kritisiert, aber genauso häufig gefeiert. Und Fincher hat auf jeden Fall über Fight Club gesagt, es wäre für ihn ein Coming-of-Age-Film wie die Reifeprüfung mit Dustin Hoffman, nur halt für Leute in ihren 30er Jahren. Stimmt ihr dem zu? Passt das?
Ich würde sagen, es ist eigentlich eher ein Midlife-Crisis-Film irgendwie so ein bisschen, weil man hat so ein bisschen das Gefühl, dass diese ganzen Männer, die da dem Fight Club dann beitreten, eigentlich alles so welche sind, die halt irgendwie an einem Punkt angekommen sind in ihrem Leben oder die schon länger in ihrem Leben irgendwie so unzufrieden sind und verzweifelt sind und irgendwie sich nach was anderem sehen. Und dann kaufen sie sich halt keinen roten Sportwagen, sondern treten einem Kult bei.
Ja, das beschreibt es ganz gut. Also Coming of Age, ja, also müsste man schauen, da fehlt vielleicht noch so am Ende die Auflösung, die es zum Glück aber nicht gibt, wo sich das Ganze eigentlich genau hinentwickelt hat. Das wird ja so ein bisschen offen gelassen. Also er hat halt diese ganze Tyler Durden-Geschichte durchgemacht. Wir kommen ja wahrscheinlich gleich noch konkreter zum Ende. Und hat dann irgendwie so eine Art Mittelweg oder sowas für sich gefunden oder irgendeine Lösung, der Erzähler. Und so ganz wird aber, also wie das genau aussieht, weiß man ja im Grunde nicht. Also deswegen weiß ich auch nicht, ob er am Ende wirklich an einem anderen Punkt angekommen ist als am Anfang, wahrscheinlich schon. Das wäre so ein bisschen auch Coming of Age, dass sich da so eine Entwicklung abzeichnet. Also vielleicht haut das hin. Wenn David Fincher das sagt, dann wird das wahrscheinlich so sein.
Ja, zumindest finde ich den Gedanken ja nicht schlecht, weil ich meine so, wenn man sich jetzt mal die Reifeprüfung anguckt, Dustin Hoffman ist ja ähnlich desillusioniert. Aber im Gegensatz zum Beispiel zum Erzähler bei Fight Club hat Dustin Hoffman ja noch alles vor sich. So, er hat ja auch noch alle Möglichkeiten offen. So, vielleicht könnte man eher sagen, so die Mischung von dem, was Julius gesagt hat mit Midlife Crisis, Fight Club wäre das, wenn Dustin Hoffmans Charakter aus die Reifeprüfung in seinen 30er Jahren angekommen ist und irgendwie quasi so all seine Möglichkeiten ausgeschöpft hat und jetzt einfach nicht mehr weiter weiß und ihm fehlt halt seine Mrs. Robinson.
Die Reifeprüfung 2.
Genau.
Fight Club.
Jetzt erst recht.
Ja.
Genau. ja, aber über Mrs. Robinson kommen wir vielleicht mal zu Marla Singer, weil wir haben noch überhaupt nicht über die Frau.
Das stimmt. Ich habe die einfach vorhin sträflich weggelassen, um nicht
Duo
zu weit auszuholen.
Gesprochen, die ja, finde ich auch. Also Helena Bonham Carter als Marla Singer finde ich unglaublich stark in diesem Film. Und ich finde es auch sehr schön, so wie sie ja eingeführt wird, weil Markus hat es ja erzählt, ne? Der Erzähler ist ja quasi jemand, der von Selbsthilfegruppe zu Selbsthilfegruppe eilt und irgendwann stößt er auf einen weiteren Touristen, wie er es nennt. Und dieser Tourist ist halt Marla, die halt eigentlich auch nichts hat. Letztendlich ist sie so eigentlich so wie der Erzähler selbst so ein bisschen, so auch jemand, der irgendwie ja scheinbar irgendwie was braucht, um so eine emotionale Nähe zu Menschen zu spüren. Und dann taucht sie halt auf einmal auf und verdreht ihm mehr oder weniger den Kopf, wird dann zur Gespielin von Tyler Durden. Und ich liebe auch diese Szenen, die sie dann in dem Haus, wenn sie mal gerade nicht Sex hat mit Tyler Durden, wie dann diese Zwiegespräche entstehen. Und das ist, finde ich, immer so der erste Punkt, wo man schon beim ersten Mal gucken auch merkt, so, okay, hä? Die sind nie irgendwie zu dritt zusammen und Tyler sagt ja auch immer, ja, du sollst nicht mit ihr über mich reden und so. Wie steht ihr zu Marla Singer?
Es ist ein bisschen ein schwieriges Thema, finde ich, weil auch wenn Helena Bonham Carter sie wirklich toll spielt und so, diese irgendwie auch ziemlich kaputte Figur, ist es halt einfach eine, es ist eigentlich von vorne bis hinten ein Männerfilm in der Hinsicht, dass es eigentlich nur wirklich große Männerfiguren gibt in dem Film. Also halt eigentlich nur Tyler Durden und den Erzähler. Und Marla spielt halt eigentlich nur so eine Nebenrolle und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt sagen würde, dass sie besonders wichtig ist für den Film, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, also Helena Bonham Carter ist großartig, aber die Figur bin ich mir nicht ganz so sicher.
Würde ich schon, also ja, es ist wird manchmal ein bisschen dann sträflich vernachlässigt in dem Film, aber sie ist schon irgendwie so eine Art Gegengewicht und holt dann den Erzähler dann doch irgendwie so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Und sie ist es ja dann auch am Ende, die dann mit ihm da steht und so. Und das hat schon, es wird zwar nicht so ganz explizit und vielleicht nicht super rausgearbeitet, aber sie hat schon auch damit zu tun, glaube ich, mit der Entwicklung und dieser finalen Entscheidung. Nicht nur, dass er einfach immer krasser findet, was Tyler da macht, sondern auch sie hat da irgendwie mit was zu tun und sie spielt das auch wirklich super. Hätte man vielleicht noch ein bisschen besser rausarbeiten können. Andererseits ist es schon auch wahrscheinlich für den Film wichtig, so doof das ist, wenn es so wenig Frauenrollen gibt, aber dass es halt um diese beiden Männer geht und um diese Männlichkeit, die dann im Grunde, die dann so porträtiert wird und eigentlich auch so ein bisschen ad absurdum geführt wird. Also was das eigentlich für ein, wie bescheuert das eigentlich ist, was sie da machen, oder? Also im Grunde kommt das ja dann wirklich, wirklich dadurch und dazu brauchst du eben diese ganzen Männerfiguren. Und sie ist dann so ein bisschen der Gegenpol. Und ich glaube, ja, hätte vielleicht stärker sein können, aber ich glaube, für den Film und was er so zeigen will, ist es, glaube ich, im richtigen Maß. Und dadurch, dass du so eine starke Schauspielerin hast, wie Helena Bonham Carter, die da perfekt reinpasst, funktioniert das echt, echt gut, finde ich.
Finde ich eigentlich auch. Und wie gesagt, ich glaube, für den Film, wie gesagt, ich habe den Roman nie gelesen. Ich glaube, ich muss echt mal, schändlicherweise.
Du als Leserin.
Ja, eben, sonst lese ich ja gefühlt alles. Aber irgendwie Fight Club als Roman habe ich nie gelesen. Aber will ich tatsächlich jetzt mal irgendwie machen, weil mich würde auch mal interessieren, wie der Roman so damit umgeht, weil im Film, wie gesagt, ich mag Marla sehr, sehr gerne, bin da auch voll auf Markus' Seite tatsächlich. Aber habe jetzt so beim erneuten Gucken auch immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, sie ist halt so Mittel zum Zweck, um so ein bisschen diesen Twist vorwegzunehmen, so dass man zumindest so anhand der Figur so ein bisschen sich fragt, okay, was ist das da jetzt genau? Weil so richtig vorher haben wir nie so diese offensichtlichen Spielelemente, sondern eher das, was Fincher halt filmisch mit dem Film macht, worauf wir dann auch nochmal gleich zu sprechen kommen. Aber ja, weiß nicht, also es ist eine interessante Rolle, die... Ja, also ich glaube, ganz ohne sie wäre der Film auch blöd gewesen. Deswegen finde ich, passt sie schon irgendwie ziemlich gut da rein.
Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das irgendwie, wie man diese Figur anders oder besser oder mehr oder sowas unterbringen soll. Ja. Es ist halt, so wie Markus auch meinte, halt einfach ein Film über Männer und falsche und richtige oder wie auch immer Männerbilder und so. Und es hat schon auch alles so das richtige Maß, würde ich sagen. Ja. Aber tatsächlich das, was ihr beide gesagt habt, finde ich auch ganz interessant. Sie ist tatsächlich irgendwie sehr so ein bisschen fast ein Katalysator in der Handlung. Also sie sowohl, um diesen Twist irgendwie vorzubereiten, als auch halt eben um, dass der Erzähler sich sozusagen von Tyler Durden schlussendlich lossagt und diese Entwicklung halt auch voranzutreiben.
Dann, jetzt haben wir es schon kurz angesprochen, so der visuelle Stil des Films. Und ich meine, diese ganzen Geschichten mit Tyler, das ist ja, der Film wird ja letztendlich so ein kleines Easter Egg-Spiel, weil es tauchen ja immer wieder so frameweise kurz so diese Tyler Durdens auf. Und ich muss gestehen, ich habe damals, als ich den Film das erste Mal geguckt habe, ist mir das so krass nicht aufgefallen. Nee. Und das, obwohl der Film ist ja selber thematisiert, wenn wir so ein bisschen so eine Art Origin von dem bekommen, was Tyler so macht. Und dann erfahren wir auch, dass er irgendwie Projektionist im Kino ist, wo er dann halt einfach mal so Sex Frames aus irgendwelchen Pornofilmen in Familienfilme reinschneidet, damit so, und dann so nach dem Motto, ja, alle haben es gesehen, aber können nicht sagen, dass sie es gesehen haben, so nach dem Motto. Und das setzt Fincher ja hier auch rum, indem wir und mehrfach eigentlich Tyler Durden sehen, so was er schon so ein bisschen so in bestimmten Situationen dann ja auch schon einem irgendwie verdeutlicht, okay, offensichtlich doch nur so eine Art Phantom aus dem Geist des Erzählers. Wie mögt ihr den Stil des Films allgemein?
Also ich würde sagen, es ist einer von, ich weiß nicht, ich kann das nicht, ich würde jetzt nicht hundertprozentig meine Hand dafür ins Feuer legen, weil ich jetzt die anderen Filme von Fincher lange nicht gesehen habe, aber ich würde fast sagen, es ist einer auch von seinen am besten inszenierten. Also es sind so viele kleine, geniale Sachen und auch so Sachen, die irgendwie so ganz unspektakulär wirken. Aber was mir irgendwie jetzt so im Gedächtnis geblieben ist, ist diese eine Szene, wo er zum ersten Mal bei einem von diesen Kursen ist und dann halt zum ersten Mal danach wieder schlafen kann. Und das ist so elegant und so schwungvoll und so peppig inszeniert, wie er dann sozusagen, du siehst ihn halt noch im ersten Moment dabei Meatloaf in den Armen liegen und an den Männerbrüsten und dann im nächsten Moment, wie er dann sozusagen wirklich in seinem Bett liegt und dann halt irgendwie dazu heißt es dann sowas so, nicht mal Babys schlafen so tief. Und das ist einfach so mit so viel Schwung und so viel Elan inszeniert und dann diese verrückten Kamerafahrten dazwischendurch, die vielleicht jetzt technisch so ein bisschen angestaubt sind und so, aber wie er halt dann irgendwie da so reinzoomt in den Mülleimer in einer Szene oder so. Also es ist einfach, David Fincher ist ohne Frage einer der besten Regisseure, der jetzt aktuell noch so aktiv sind, halt so, was halt seinen ganzen visuellen Stil und sowas betrifft. Und das merkt man in dem Film einfach auch von hinten bis vorne.
Ja, total. Also das ist wirklich irgendwie wirklich so rund alles. Also das ist, wie du das sagst, das ist einfach irgendwie so ein Fluss und das ist so energiegeladen, das reißt dann irgendwie total mit. Und du hast eben diese ganzen, also schon auch viele, viele Spielereien visuell, aber nie so, dass sie irgendwie zum Selbstzweck groß verkommen. Also die erfüllen irgendwie alle immer einen Zweck und es ist auch nicht überladen damit. Also sie sind irgendwie für mich genau in der richtigen Menge und genau betonen genau das, was sie gerade sollen und wiederholen sich auch selten. Also außer jetzt vielleicht diese CGI-Kamerafahrten, die Julius auch gerade kurz mal angesprochen hat, von denen er vielleicht sich hätte jetzt im Nachhinein eine sparen können. Aber auch das, ne? Also auch das ist spannend und hält das irgendwie alles so im Fluss und die Szenenübergänge sind toll und wie es, also das da passt, greift irgendwie eins ins andere und das ist für mich auch so, also inszenatorisch wirklich, wirklich ganz hoch.
Ja, ich finde es auch, es ist so, ich würde glaube ich sagen, es ist so einer seiner verspieltesten Filme, weil du hast es schon gesagt, irgendwie Markus, weil seine anderen Filme, auch so Social Network und so, das sind alles großartig inszenierte Filme, die wirklich spannend auch anzuschauen sind und aber hier diese Kamerafahrten und ja, wenn man sie jetzt guckt, merkt man, okay, wenn die Kamera durch den Mülleimer fährt, ist es halt CGI-Müll, der da in tatsächlich auch im wahrsten Sinne des Wortes, weil es halt schon ziemlich altbacken aussieht dann und so, aber es passt, ich mag auch dieses Bild von dem Erzähler in dieser Höhle, wenn er da bei diesem Selbsterkennungskurs da ist, wo sie dann so in Art Hypnose gehen und dann dieser komische Pinguin, der dann kommt, Slide! Und irgendwann, weil Maler dann mit dabei ist, ist es statt dem Pinguin sein Spirit Animal auf einmal irgendwie Maler und so. Also da stecken schon viele tolle Sachen drin. Auch dieses ganze, so dieser grisselige Look, so, das ist klar, manch einer wird sagen, oh, ist ein bisschen prätentiös und aufgesetzt, so, weil, aber ich mag das und ich finde, es passt auch zu dem Film und dazu, und ich glaube gar nicht, dass ich derjenige bin, der tatsächlich das erste Mal in einem Podcast den Soundtrack anspricht, weil so Soundtracks sind für mich immer so, es gibt total tolle Soundtracks, aber irgendwie so sind sie für mich immer so eingewoben in all das, was ich sehe, dass ich so selten irgendwie darüber spreche, aber ich muss tatsächlich hier die Musik von den Dust Brothers, glaube ich, fand ich schon irgendwie auch, wie diese Musik halt auch ständig so alles vorantreibt. Allein schon dieses Intro, wo wir irgendwie von der kleinsten Zelle rausgehen auf die Stirn des Erzählers und dann das erst diese Pistole langfahren, die in seinem Mund steckt und so. Also die Musik finde ich in diesem Film tatsächlich auch so passend zu diesem ganzen schwungvollen Cuts und den wilden Kamerabewegungen und Fahrten, dass das einfach wirklich so ein rundum perfektes Ganzes ergibt eigentlich.
Ja, die Musik passt wirklich auch perfekt dazu und fügt sich da einfach ein, wie du schon gesagt hast. Also es gerade am Anfang, es wird einem auch so vor, also der Film geht los mit diesem Vorspann, den du angesprochen hast, und wird einem so um die Ohren gehauen, die Musik mal erstmal so, also es wirkt auch gerade schon ganz schön bedrohlich und so, aber sie trägt genauso gut auch oft zum Humor einfach bei, wenn diese so, ich glaube auch in dieser Schlauchspritz-Szene, da ist die auch so ein bisschen, also das ist schon, passt auch einfach perfekt zum Ganzen und bildet dann wirklich auch so eine Einheit mit der ganzen so audiovisuellen Ebene, also.
Ich habe jetzt, als ich in das erst mal seit Ewigkeiten wieder geguckt. Mir ist eine Szene aufgefallen, bei der ich mich die ganze Zeit gefragt habe, okay, war das jetzt möglicherweise die Inspiration für die Saw-Filme? Und es gibt diese eine Szene, in der Tyler und der Erzähler doch diesen Gemischtwarenhändler überfallen. Und mit Tyler hat doch diese leere Pistole in der Hand und so nach dem Motto, ja, und was wolltest du eigentlich mal? Ja, und ich wollte Tierarzt werden und das Studio war, es war so. Und ich musste ohne Scheiß, in dem Augenblick habe ich kurz auf Pause gedrückt und geguckt, wann der erste Saw rausgekommen ist. Und der ist, glaube ich, irgendwie 2004 oder so rausgekommen.
Ja, ich glaube, der Kurzfilm 2003, auf dem das basiert.
Wo ich mir echt gedacht habe, so, ich meine, klar, so dieses Konzept, irgendwie ist sicherlich im philosophischen Bereich schon viel früher da gewesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein kleiner Lee Whannell und ein James Wan im Kino damals saßen, ähnlich wie wir jetzt hier, und oh, krasser Film, und oh, guck mal, weil das ist so eine kleine Szene, die wird gar nicht groß weiter ausgebaut, so, aber das ist so, wo ich gedacht habe, ja, okay, das könnte durchaus die Inspirationsquelle für den Jigsaw-Killer gewesen sein, der letztendlich auf krassere Art und Weise auch nichts anderes macht, als den Leuten eigentlich irgendwie zu sagen, okay, wenn du es aus meiner Falle schaffst, dann lebe dein Leben, weil sonst vergoldest du es nur. Ich schaue gerade in sehr amüsierte und auch skeptische Gesichter hier. Ich glaube, ich bin der Einzige, der das so sieht.
Ein interessanter Gedanke ist mir nicht gekommen, aber... Wer weiß. Aber du hast natürlich recht, das ist relativ losgelöst in dem Film. Also da dient es einfach nur dazu, zu zeigen, was so Tylers Ansichten sind und was er so macht und was das für Auswüchse hat, was er so treibt.
Aber ich glaube, es ist so ein bisschen so diese Rechtfertigung dafür auch, ne? So dieses, okay,
ja. Dieses, er macht was Besseres.
Dieses bisschen Anarcho-Sein im kleinen Sinne kann dich vor dem grauen Alltag bewahren oder
irgendwas. Ja, genau.
Markus wollte vorhin unbedingt noch ein wenig über das Finale sprechen, also das Ende.
Ich dachte, das wollten wir bestimmt alle.
Und vielleicht über den Twist davor, ja, sozusagen, also den Weg dahin vielleicht.
Stimmt, der ist ja noch ein Stück vorm Finale tatsächlich. Ich dachte ja, auch, genau. Er kommt erst später, ist mir so. War mir gar nicht so bewusst. Er kommt schon irgendwie eine Viertelstunde vor dem eigentlichen Finale.
Dann redet los. Wie findet ihr diese Montage, in der, also es ist ja eigentlich so eine, auf einmal verschwindet Tyler Durden und der Erzähler reist durchs Land und kriegt auf einmal mit, überall wurden irgendwelche Fight Clubs gegründet und keine Ahnung was, und nach dämmert es ihm ja dann, okay, weil alle halten ihn für Tyler Durden, wer ist jetzt Tyler Durden? Wie fandet ihr diese Auflösung an sich?
Also ich war tatsächlich jetzt beim Gucken überrascht, also du hattest es vorhin gemeint, visuell wird es zwar angedeutet, aber ich finde, wie oft und überdeutlich das über den ganzen Film angedeutet wird. Also ich weiß nicht, ob es wirklich damit zusammenhängt, dass man es einfach weiß oder dass sich die Sehgewohnheiten ein bisschen und die Sensibilitäten ein bisschen verändert haben über die Jahre. Aber ich finde, es wird so überdeutlich in so vielen Dialogzeilen. Also wenn er, weiß nicht, er sagt, sitzt da beim Arzt und sagt, ja, manchmal redet Tyler für mich, dann sagt Tyler was und dann wiederholt aber der Erzähler das einfach nochmal. Ja, ja. Oder er sagt, er kann man irgendwie aufwachen und ist eine andere Person und das ist das erste Mal, dass man Tyler sieht, die Kamera schwenkt auf ihn, er fährt auf dem Rollband an ihm vorbei. Also solche Dialoge sind andauernd über den ganzen Film gestreut und diese ganze Malergeschichte hatten wir ja sowieso schon.
Ja, das ist mir aber auch aufgefallen, da muss ich kurz, weil wir auch über den visuellen Stil gesprochen haben, ich finde es teilweise sehr clever gemacht, wie die Position der beiden Schauspieler auch. Du hast teilweise Edward Norton unscharf direkt vorne an der Kamera und hinten siehst du halt klar Brad Pitt und wie irgendeine Person quasi zu beiden redet. Sehr toll. Und wo es mir, das ist mir jetzt tatsächlich beim erneuten Gucken aufgefallen, diese Szene, wenn er sich vor seinem Boss selber prügelt,
ja,
kommt diese kurze Zeile von ihm, Mensch, aus irgendeinem Grund erinnerte mich das an den ersten Kampf mit Tyler.
Genau.
Und wenn wir ja dann quasi die Auflösung sehen, dass er diesen ersten Kampf mit Tyler sich ja auch nur ausgedacht hat und sich da quasi selber also da gebe ich dir schon absolut recht, Markus, dass es so verstreut ist. Und ich finde, das macht diesen Film aus. Er lebt nicht von diesem Twist. Und du kannst diesen Film auch so großartig immer noch gucken, auch wenn du halt weißt, dass es nur hier um so eine gespaltene Persönlichkeit geht. Er funktioniert trotzdem immer noch so unglaublich gut.
Total, das dachte ich mir jetzt auch nochmal. Also er ist auf jeden Fall wichtig und funktioniert für mich auch super. Also es ist eine tolle Auflösung. Aber er baut nicht ausschließlich darauf auf. Also er funktioniert auch perfekt und vielleicht sogar, ich dachte mir, vielleicht sogar noch besser, wenn man sich den dann nochmals anschaut und das halt einfach im Hinterkopf hat und irgendwie funktioniert das super. Und nimmt man erst diese verstreuten Sachen wahr. Es geht ja wirklich in kleinste Details. Ich hatte mir dann noch so ein paar Sachen angeguckt, die mir selber auch nicht aufgefallen sind. Also wo man das wirklich auch merkt, das ist auch in so Mini-Details im Bus, wo der Typ die anrempelt. Er läuft an Tyler einfach vorbei und sagt nichts und rempelt dann den Erzähler an und dann entschuldigt er sich erst. Oder wenn die auf diese Autos einprügeln, dass bei dem einen Auto irgendwie der Alarm erst losgeht, als der Erzähler halt draufschlägt und nicht als Tyler aufschlägt. Solche Kleinigkeiten sind halt wirklich über den ganzen Film verstreut, was einem selber jetzt auch nicht so auffällt. Aber ja, funktioniert für mich wirklich bestens.
Also ich sage eigentlich gerne und immer, dass das die besten Twists in Filmen sind. Also es gibt auf jeden Fall welche, wo man die Handlung nicht wissen will, damit, weil man nicht gespoilert werden will. Hier ist es eigentlich, wie ihr schon gesagt habt, eigentlich fast egal. Natürlich sollte man es beim ersten Mal im besten Fall erleben und dann halt davon überrascht werden. Trotzdem macht er beim zweiten Mal, dritten Mal, vierten Mal immer noch genauso Spaß, weil man halt sich halt eben dann darüber so wirklich diebisch freuen kann, wie das eigentlich, wie geschickt das vorbereitet wird. Und es wird einem die ganze Zeit eigentlich immer und immer wieder gesagt und man kapiert es trotzdem nicht beim ersten Mal. Und das ist halt einfach wirklich die ganz große Kunst. Ich weiß gar nicht, wir hatten ja, glaube ich, schon mal hier im Podcast auch die besten Twists aller Zeiten oder sowas. War der da dabei eigentlich in einer von den Listen?
Das kann nur Sebastian beantworten.
Ich weiß es gar nicht mehr.
Auf jeden Fall, also für mich würde er auf jeden Fall.
Aber er würde auf jeden Fall, wenn er nicht erwähnt wurde, dann wurde er fälschlicherweise nicht.
Ja, also er gehört auf jeden Fall dazu, auch jetzt, wo ich das jetzt nochmal sozusagen mit dem Wissen im Hinterkopf nochmal anschauen konnte, würde ich das auf jeden Fall, glaube ich, auch bei mir zu den besten Filmtwists aller Zeiten zählen, weil es halt einfach wirklich so genial gemacht ist.
Ich meine, es ist an sich kein, genau, weil es so genial gemacht ist, es ist an sich ja vom, also inhaltlich kein einzigartiger Twist. Nee. Ich meine, gespaltene Persönlichkeiten gab es auch gerade zu der Zeit dann nochmal gehäuft. Ich meine, Identität ist, glaube ich, kurz danach rausgekommen. Dann gab es ein paar Jahre später noch das geheime Fenster und so. Alles gerade weggespoilert, sorry. Psycho oder so schon viele Jahre vorher. Also sowas ist ja an sich nichts Neues, aber genau wie es gemacht ist, das funktioniert einfach so perfekt und es ist so toll umgesetzt, dass der Film halt auch ohne den, beziehungsweise auch mit dem Wissen des Twists auch noch so gut funktioniert.
Genau, ja, dann haben wir den Twist, dann kommen wir jetzt zum Ende. Und zwar dem großen Kampf zwischen Tyler und dem Erzähler. Er versucht sich ja dann quasi von ihm zu lösen. Dann merken wir auch, was Project Mayhem eigentlich vorhat. Und am Ende geht mit wunderschöner Begleitmusik die Welt rund um beide unter. Wie fandet ihr dieses Ende? Was mich früher immer ein bisschen irritiert hat, dass der Erzähler sich irgendwie die Wange durchschießt, aber dadurch Tyler dann den größten... als ich ihn das erste Mal gesehen habe, gedacht, okay, müssen jetzt nicht beide tot sein? Und dann wird aber irgendwie, ja, du hast ihn nur durch die Wange geschossen, so nach dem Motto, das ist ja nicht so schlimm. Aber Tyler hat halt irgendwie die fetteste Austrittswunde an seinem Hinterkopf und ist dann halt tot und quasi der Erzähler hat sich von ihm wieder befreit und jetzt betrachten sie dann das wundervolle Werk von Project Mayhem, wenn alle Dinger da, alle Finanztower irgendwie zusammenbrechen. Was sagt ihr zum Finale?
Es ist ja eher eine symbolische Geste natürlich mit dem, dass er sozusagen sich von Tyler befreit. Und klar ist es sowas, wo man, wenn man jetzt sozusagen ganz streng darauf achten würde und heute würden bestimmt irgendwelche YouTube-Videos dazu veröffentlicht werden, warum das Ende total unrealistisch ist und so. Aber es geht halt einfach darum, dass er sich an diesem Punkt dann jetzt endlich an den Punkt angelangt ist, wo er endlich bereit ist, sich wirklich von Tyler loszusagen. Und das finde ich auch jetzt eigentlich so spannend, hat er das auch nicht so in Erinnerung. selbst nachdem er erkannt hat, dass Tyler nur ein Teil von ihm ist, ist er immer noch nicht vor ihm gefeit. Und er ist immer noch, er kann ihn immer noch sozusagen nicht aussperren oder sich von ihm befreien. Und erst ganz am Schluss sozusagen ist er auch an dem Punkt seiner Entwicklung, und da kommen wir dann auch wieder auf dieses Coming of Age ein bisschen zurück, so wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Erst ganz am Schluss ist er wirklich sozusagen an dem Punkt erreicht, und dann ist dieses, dass er sich dann da selber in die Wange schießt oder sowas, hat eigentlich, hat wirklich nur noch sozusagen der symbolische Todesstoß in dem Sinne für Tyler, würde ich sagen.
Und auch, ja, auf jeden Fall. Und auch, also verdammt witzig einfach. Also ich kann mich noch grob erinnern beim ersten Mal, ich musste wirklich so lachen, als er anfängt zu sprechen. Wirklich, das ist einfach wirklich brutal und eklig, aber es ist auch unglaublich lustig, einfach inszeniert. Ja, genau. Und was mich aber wirklich, ich hatte es vorhin schon mal ein bisschen vorweggenommen, überrascht hat, dass es ja doch, also ich finde es dann doch relativ offen. Also er sagt sich natürlich von Tyler los, aber irgendwie scheint er auch Frieden mit der ganzen Sache gefunden zu haben. Zumindest deutet es so ein bisschen darauf hin. Er hat sich gerade irgendwie in die Wange geschossen, hat vielleicht andere Probleme, aber er steht da dann doch, nachdem er sich so über alles aufgeregt hat, relativ relaxed da, schaut sich das so an in einer, wie ich finde, der besten wirklich Schlussszenen ever. Also die gehört zu meinen All-Time-Favorites. So eine geile Einstellung, auch wenn man inzwischen ein bisschen sieht, dass, ne, mit CGI und so. Aber wie diese Hochhäuser, die Kamera dazu noch wackelt, wie diese Hochhäuser irgendwie da dem Erdboden gleich gemacht werden, der Blick aus dem Fenster mit den beiden, die sich davor die Händchen halten, die Pixies-Musik, Where's My Mind, setzt ein, es ist immer wieder Gänsehaut. Also, weiß nicht, das ist ein ganz, ganz toller Schlussmoment. Aber genau, ich finde es dann doch relativ offen. Man weiß nicht genau, inwieweit er jetzt mit der ganzen Sache, also wie er das jetzt ganz sieht. Er kommandiert ja dann doch auch wieder seine Gefolgsleute da irgendwie rum, vielleicht auch nur, um sie loszuwerden und so, aber es scheint doch, also für mich ist es jetzt eher, ich würde es jetzt eher so sehen, es ist so ein Mittelweg jetzt aus Tyler und ihm. Tylers Ansichten vielleicht gar nicht ganz losgeworden, aber muss auch nicht sein, keine Ahnung. Früher dachte ich immer, ja, Tyler ist weg, jetzt ist alles gut, aber weiß nicht.
Die ganzen Gefolgsleute sind ja alle irgendwo noch da, ne? Und ja. Project Mayhem existiert ja auch noch weiterhin irgendwie. Diese Leute warten ja quasi auf ihren Guru. Also letztendlich könnte man wahrscheinlich wirklich irgendwie so ein, hätte man so ein Fight Club 2 rausbringen können irgendwie, in dem...
Gibt's ja tatsächlich, als Chuck Palahniuk, ich kann den auch nicht aussprechen, hat ja der Comic-Fortsetzung sogar zwei schon rausgebracht. Ach, echt? Ich habe mir tatsächlich die wurden, glaube ich, eher verrissen. Ich habe mir tatsächlich mal ein bisschen so die Handlung überflogen, das klingt auch alles...
Wird es da wirklich weitergeführt oder was?
Es wird ja wirklich weitergeführt mit den gleichen Figuren, aber der Roman endet ja auch leicht anders als der Film. Okay. Also ich weiß jetzt nicht genau wie, aber ich glaube, der Erzähler landet dann auch wirklich in der psychiatrischen Anstalt und sowas. Und dann leben sie irgendwie Jahre später, lebt er dann aber friedlich mit Marla zusammen und dann forciert sie irgendwie, dass Tyler wieder vorbricht und dann weiß nicht, ist das so ein global umspannendes Terrornetzwerk, was er dann macht und steckt dann irgendwie unter einer Decke mit ISIS und so. Also das ist irgendwie... Okay. Also,
gut, dass es kein Fight Club 2 als Film gibt, sagen wir mal so.
Ja, ich kann sagen, ja,
absolut. Wie gesagt, inzwischen gibt es auch Fight Club 3 als Comic wohl alles immer.
Ja. Okay. Ich fand das jetzt ganz spannend. Ich bin jetzt ehrlich gesagt, nachdem ich gestern nochmal geschaut habe, davon ausgegangen, dass Tyler wirklich weg ist. Aber jetzt, wo du es sagst, Markus, ich meine, dass ganz zum Schluss ja auch nochmal dieses Penisbild aufblitzt, kurz bevor die Credits einsetzen oder sowas. Ja. Also wenn man, ich meine, es ist nicht Tyler, der aufblitzt, sozusagen, so wie er am Anfang des Films. Aber es ist sozusagen immerhin ein direkter Verweis irgendwie auf Tyler. Also kann man das durchaus schon so interpretieren, dass er sich jetzt zwar vorübergehend freigemacht hat von ihm vielleicht oder so, aber dass Tyler natürlich deswegen nicht endgültig verschwunden ist irgendwie. Naja.
Ja, so habe ich eigentlich auch immer so diese Emanzipation des Erzählers so. Er ist zwar jetzt erstmal irgendwie frei, aber theoretisch, wenn er sein Leben jetzt, keine Ahnung, wieder anfängt, in normalen Bahnen zu laufen, wird es ihm vielleicht irgendwann fehlen und dann schreibt man halt einen Comic dazu, was ihm alles fehlt, und Tyler kommt wieder und finanziert den IS oder irgendwie sowas. Also es klingt ja schon ein bisschen sehr absurd. Manche Sachen sollte man halt einfach nicht fortsetzen.
Ja, und es hat dann auch noch so ein ganz, jetzt nicht, dass es zu weit führt, aber das hat dann auch irgendwie so ein ganz abstruses Meta-Ende wohl, wo der Chuck dann selber da auftritt und noch von Tyler umgebracht wird und so. Oh Gott, Spoiler für alle, die den Comic jetzt noch lesen wollen. Sorry,
Das ist ja fast wie Deadpool Kills the Marvel Universe, wenn er am Ende, glaube ich, auch irgendwie, nachdem er alle Superhelden und so umgebracht hat. Irgendwie gibt es so ein Comic-Panel, wo er auf einmal bei den Comic-Zeichnern und Comic-Autoren auftaucht und die Comic-Autoren tötet, weil warum und wieso zeichnen sie sowas überhaupt?
Ja gut, aber da passt es für mich noch irgendwie besser.
Ja, genau, zur, das zur ganzen Sache. Ja, ich glaube, damit haben wir alles durch, oder? Wir haben noch nicht erwähnt, dass Russell Crowe mal vorgesehen war für Tyler und dass Matt Damon und Sean Penn zuerst irgendwie eingedacht waren für die Erzählrolle. Was ich immer lustig, ich finde solche Sachen irgendwie immer lustig, so, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn man sowas nur liest und hört und jetzt versucht euch mal vorzustellen, Russell Crowe in dieser Rolle und Matt Damon, passt halt irgendwie einfach so gar nicht. Aber es ist genauso, als wenn mir jemand erzählt, ja, Tom Selleck war mal für Indiana Jones vorgesehen. Ja. Und da gibt's ja auch diese tollen Testaufnahmen mit ihm schon, aber es ist halt einfach so, wie es ist. Es sind Edward Norton und Brad Pitt und sie werden es auch immer bleiben.
Ja, das ist so ein ikonischer Film und so eine ikonischen Rollen für die. Das ist wirklich so ein Film, wo man sich es einfach nicht anders vorstellen kann und auch nicht will.
Gut, damit sind wir am Ende des Fight Clubs angekommen. Wir haben, glaube ich, sehr gut die ersten beiden Regeln des Fight Clubs gebrochen.
Ohne Verletzung aber.
Ohne Verletzung, ja. Ja, gut, Corona lässt es nicht zu, dass wir jetzt im Anschluss uns noch ein wenig auf die Nase hauen. Obwohl, da wäre Julius ja zumindest schon mal draußen.
Genau, da würde ich auch gar nicht mitmachen.
Das müssen dann Markus und ich aus.
Da kämpfen dürfen ja auch immer nur zwei Männer kämpfen. Ja, das ist doch die dritte oder vierte oder fünfte Regel dann.
Ja, ich glaube, die dritte Regel ist, wenn jemand Stopp ruft oder austappt, dann muss er auch wirklich vorbei sein. Also,
aber wir fragen die alle nochmal ab im nächsten Podcast.
Genau. So. Wer kennt alle Regeln auswendig? Gut, auf jeden Fall euch beiden vielen lieben Dank, Julius, dir, dass du wieder mit dabei warst.
Sehr gerne.
Und Markus, auch dir, immer wieder schön, dich dabei zu haben.
Ja, hat mir großen Spaß gemacht.
Und unser größter Dank geht natürlich an alle da draußen, die uns Woche für Woche fleißig zuhören, wenn wir dusseliges Zeug über Filme quatschen, weil uns macht das Spaß und wenn es uns Spaß macht, dann macht es euch da draußen hoffentlich auch Spaß. Und an dieser Stelle muss ich eine kleine Frage in den Äther werfen. Und zwar haben wir jetzt überlegt, da dieses Jahr das erste Mal wieder so richtig Marvel losgeht. Also ich meine, WandaVision läuft jetzt gerade, endlich geht Marvel Phase 4 los. Irgendwann dieses Jahr sehen wir dann vielleicht auch noch Black Widow, Shang-Chi und The Eternals, hoffentlich früher als später. Und wir hatten uns gedacht, beziehungsweise das Witzige ist, Tobi, unser Podcast-Chef, und Julius haben quasi irgendwie zeitgleich gemerkt, dass sie angefangen haben, die Marvel-Filme alle nochmal zu gucken. Und daraus ist die Idee entstanden, wir könnten ja mal eine kleine Podcast-Reihe zum MCU machen und in einem Podcast immer eine Phase durchgehen. Also wenn ihr Bock darauf habt, dass wir quasi nochmal alle Marvel-Filme durchgucken und so über die Phasen allgemein sprechen, dann schreibt uns einfach eine E-Mail mit dem Betreff, ich weiß nicht, macht den Betreff Bock auf Marvel. So, Bock auf Marvel, das reicht schon. An leinwandliebe@filmstarts.de, dann wissen wir so, können wir überschauen, ob ihr Bock auf Marvel habt. Dann machen wir das natürlich auch gerne.
Ich schicke gleich 10 Mails raus.
Sehr gut. Aber Mitarbeiter sind vom Rechtsweg ausgeschlossen. Shit. Das zählt leider nicht.
Schade.
Genau, also ihr könnt uns auch natürlich mit allem anderen Zeug irgendwie an leinwandliebe@filmstarts.de schreiben. Lob, Kritik, Anmerkungen sind immer gerne willkommen. Und damit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch viel Gesundheit, viel stressfreie Zeit in diesen doch sehr stressigen Zeiten. Bleibt gesund, guckt viele Filme. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.